Moin, moin, liebe Filmstarts-Fans. Hier ist Christoph, Chefredakteur von Filmstarts. Und wir haben heute wieder eine Ausgabe meines persönlichen Lieblingsformats hier auf Leinwand. Liebe, deutsches Kino ist doch geil. Und diesmal haben wir einen Film, bei dem der deutsche Titel ist doch, deutsches Kino ist doch geil, aus doppelter Hinsicht nicht so hundertprozentig perfekt passt, aber bei dem ich auf keinen Fall verzichten wollte, ihn hier mit reinzunehmen. Das ist der Film 4-3. Zum einen gibt es deutsche Anteile, aber kommt wohl doch hauptsächlich aus Österreich. Und zum anderen ist das mit dem Geil dann so eine Frage, wenn man das bei dem Film sagt, denn er hat ein sehr trauriges Thema. 4-3, das steht dafür, dass eine Familie, das ist die Familie von Barbara Prachel-Eberhardt im realen Leben, eine Clownin. Sie hat einen Mann, der ist auch ein Clown, der Heli, und sie hat zwei Kinder. Und bei einem Unglücksfall an einem Bahnübergang stirbt ihr Mann und die Kinder. Und sie muss halt irgendwie gucken, ob das mit dem Weiterleben überhaupt noch klappen kann und wie das gehen kann. Und die reale Barbara Prachel-Eberhardt hat das 2010 aufgeschrieben. Da ist ein Bestseller draus geworden. Es ist so ein bisschen Selbsttherapie, sich selbst klar werden, wie man damit überhaupt umgehen kann, und auch so eine Hilfestellung für andere Menschen, die vielleicht in einer ähnlichen Trauersituation sind. Und das klingt alles ganz niederschlagend. Und ich habe den Film geguckt, ohne vorher zu wissen, worum es überhaupt geht. Also ich wusste gar nichts. Und war, hat mich dann am Anfang auch erstmal geschockt. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt 2 Stunden davon, hart, so ungeplant in sowas reinzuschlittern. Und dann waren das so mit die 2 schönsten Kinostunden, die ich seit langem hatte. Also ich habe 2 Stunden durchgeheult, und ohne dass der Film in irgendeiner Weise irgendwie gewaltvoll auf die Tränendrüse drückt, gar nicht. Es ist ein wirklich ehrlicher, weiser Film, der auch dahin geht, wo es dann in der Trauer ein bisschen ekliger, ein bisschen düsterer wird. Und ja, ich war einfach weggeblasen, und deswegen habe ich mir jetzt auch den Regisseur hier eingeladen, den Adrian Gröning. Jetzt müssen wir die Geschichte erzählen, dass ich nämlich mir deinen Namen, alle sagen mir, man spricht deinen Namen aus, wie man ihn schreibt, und dann habe ich mir den Namen aber falsch aufgeschrieben, und deswegen haben wir gerade vorher geübt. Das ist der Adrian Gröninger.
Genau, Gröninger, hallo.
Genau, und auch absolut kein Neuling, deswegen sollte ich das eigentlich unbedingt wissen.
Du, mit dem Namen haben in Österreich auch viele Menschen ein Problem, ist einfach ein schwieriger Nachname.
Genau, und wir müssen so ein bisschen zur Entschuldigung sagen, wir sind jetzt hier gerade mitten während der Berlinale. Es ist der Mittwochmorgen, 9.30 Uhr. Das heißt, ich weiß nicht, wie es dir geht, kannst du mir gleich erzählen. Also ich habe jetzt 6-7 Tage in Folge nicht mehr als 4-5 Stunden geschlafen, den ganzen Tag Filme geguckt, morgens super früh aufgestanden, um die Karten zu bestellen. Bist du durch oder geht's noch?
Ja, schon. Also ich merke es auch. Also vor allem meine Stimme verlässt mich ein bisschen, was auch darin liegt, weil ich immer eine falsche Sprechtechnik habe, glaube ich. Aber ich habe, also vorgestern haben wir die Weltpremiere gehabt, und da fällt schon ein gewisser Druck ab. Und ja, jetzt freue ich mich, dass ich hier bin.
Ich habe den Film ja schon vorher in der Pressevorführung gesehen, aber Kollegen von mir, die bei der Premiere waren, meinten, total süß und total toll, aber du wärst schon sehr aufgeregt gewesen. Liegen sie da richtig?
Absolut. Also ich bin da ganz ehrlich. Also wer als Regisseur nicht nervös ist vor der Weltpremiere seines Films, der weiß ich nicht. Sollte vielleicht nur mal überlegen, ob das das Richtige für ihn ist. Na, also man muss einfach, finde ich, es ist einfach so ein wichtiger und spannender Moment, wenn der Film zum ersten Mal auf der großen Leinwand läuft und ihn gleichzeitig irgendwie 750 Menschen sehen. Und natürlich war ich auch extra nervös, weil die echte Barbara Prachel-Eberhardt und alle Schauspieler ihn auch zum ersten Mal gesehen haben. So. Und das war dann schon so, ja, sehr angespannt für mich.
Also gerade bei der Barbara, war das ihr Wunsch, das erst dann zu sehen? Weil da, sag mal, wenn du deine Lebensgeschichte so auf der Leinwand siehst, das kann einen ja auch so richtig triggern, und dann, wenn 500 Leute um einen rumsitzen und so, aber war das ihr Wunsch oder ging es einfach nicht anders?
Nein, sie wollte ihn, den fertigen Film, vorher nicht sehen. Sie hat einmal einen Rohschnitt gesehen, also sie hat schon was gesehen gehabt davor, aber nicht den fertigen Film. Es war aber ihr Mann dabei, und wir haben darüber mehrmals gesprochen, und sie hat gesagt, sie wollte das so, und sie wollte auch danach gleich auf die Bühne kommen und dann gleich erzählen, wie es ihr geht. Das war auch abgesprochen so. Und ja, dann ist natürlich, das ist natürlich das Spannendste. Wie geht es dieser Frau, die das alles erlebt hat, gell? Heutzutage.
Ja, ich habe es auch ein bisschen gegoogelt. Also zumindest so die Stationen, die es dann gab. Aber wie ist denn das? Also man geht mit dem Film zu der Premiere, will die Leute begeistern, und wenn du am Anfang auf der Bühne stehst und den Film ansagst, dann siehst du 500 Leute vor dir im Zoopalast mit dieser riesigen Leinwand, und du weißt, ich bringe die gleich alle zum Heulen. Ist das nochmal ein anderes Gefühl, als wenn man da jetzt mit einer Komödie reingeht oder so?
Ja, ich meine, erstens mal waren es, glaube ich, noch mehr, glaube ich, von fast 800 Leute im Zuperlast. Das war schon echt eine Masse an Menschen. Ja, also ich meine, bei einer Komödie ist halt der, man hört ja dann während des Films, ob der Film funktioniert bei einer Komödie. Man hört die Leute lachen oder nicht lachen. Jetzt ist lustigerweise bei meinem Film auch relativ viel gelacht worden, an Stellen, wo ich es gar nicht so vermutet hätte, was mich noch echt irritiert hat. Zum Beispiel, da gibt es eine Szene, wenn dann der Alpenarzt, also der Hanno Kofler kommt und so, und die Leute haben schon beim ersten Auftritt gelacht und ich so, oh Gott, warum lachen die jetzt? Das war so ein bisschen irritierend. Ja, und was das Weinen betrifft, ja, ich will ja gar nicht das Publikum so gezwungen zum Weinen bringen, aber die Geschichte ist halt einfach traurig und die Valerie hat das einfach echt toll gespielt. Und ja, das ist dann so, dass das halt einfach dann bei vielen Leuten so ja, zu Tränen rührt.
Wo wir jetzt schon mal beim Alpendoktor sind, oder Alpenarzt oder Alpendoktor?
Naja, also eigentlich offiziell der Alpenarzt, genau.
Genau, und im wahren Leben war das ja Hallo Onkel Doc.
Genau, und der Arzt vom Wörthersee.
Ja, achso, deswegen habt ihr zusammengelegt. Habt ihr versucht, die Originalrechte zu bekommen oder habt ihr direkt...
Nein, also es ist ja eine neue Figur. Also es gibt schon dieses Vorbild natürlich, das man im Roman von der Barbara auch lesen kann. Aber der ganz tolle Schauspieler Ulrich Reintaler ist es ja. Aber wir haben bewusst so eine andere Figur dann draus gemacht. Neuen Namen, neue Nationalität, weil ja, wir dann schon uns eine kreative Freiheit genommen haben, was den neuen Partner betrifft von der Barbara.
Genau, das haben wir ja hier noch nicht erzählt. Also es wird ja dann quasi parallel erzählt. Also der Unfall passiert relativ zu Beginn des Films, deswegen ist das hier auch kein Spoiler, selbst für diejenigen, die die wahre Geschichte nicht kennen. Und dann wird parallel erzählt, einmal die Rückschau, wie sie ihren früheren Mann kennengelernt hat, wie sie Kinder bekommen haben, welche Probleme sie auch hatten. Also es wird ja jetzt nicht nur so getan, als ob vorher alles super war und dann kam diese Katastrophe. Und es wird gleichzeitig erzählt, wie sie mit dieser Trauer umgeht und wie sie dann auch einen neuen Mann kennenlernt, gespielt von Hanno Kofler, und der ist halt TV-Arzt. Eine Regieentscheidung, wo ich mich dann schon gefragt habe, wie kamt ihr auf die 18 Millionen, die auf der DVD-Packung von vom Alpenarzt stehen, weil da steht so 18 Millionen Zuschauer im TV. Also ich habe das recherchiert. Hallo Onkel Doc hatte natürlich, war das ein super Hit, aber nicht mal ansatzweise 18 Millionen.
Ja, also wie gesagt, das eigentliche Vorbild ist der Arzt von Wörthersee, da müssten wir jetzt auch nochmal fact-checken, wie viel das hatte. Ja, ich habe das auch erst gesehen, wie die Szene schon abdrehen war. Das Artwork hat, glaube ich, das Szenenbilddepartement erstellt. Ja, 18 kommt mir auch viel vor. Vielleicht haben sie zusammenzählt ein paar Folgen oder was.
Ich glaube, nee, 18 Millionen, da sind wir dann wirklich so Schwarzwaldklinik.
Ja, aber dann könnte es doch wieder sein, weil Arzt und Wörthersee, müssen wir mal schauen. Ich weiß nicht, wie erfolgreich das in Deutschland war.
Ja, also die Region, als es noch nur drei Sender gab und dann diese Alltime-Straßenwege-Klassiker laufen, ich glaube, die waren schon in der Größenordnung. Also dann kommt das hin. Wie war denn das jetzt im Vorfeld? Warst du nah dran, in den Wettbewerb zu kommen, oder war Panorama immer so das Ziel? Oder wie läuft sowas eigentlich ab, wenn man da weiß, man kommt zur Berlinale, aber vielleicht am Anfang noch nicht genau wohin?
Ja, also ich meine, das läuft eigentlich über den Weltvertrieb und über den Verleih. Also es waren bei uns jetzt, also Beta als Vertrieb und der Verleih Alamode, und die machen dann quasi die Einreichung und die machen dann die Kommunikation mit den Festivals. Also ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass wir nah dran waren. Also das vielleicht hinter den Kulissen oder ist darüber geredet worden, aber es sind ja schon zwei andere österreichische Filme, die im Wettbewerb laufen, und ich glaube, der Österreich-Anteil war dann schon ausgereizt, wie wir eingereicht haben. Ja.
Aber das Ding ist ja einfach, das liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass dein Film, also ich finde ihn wirklich meisterlich, aber es ist halt auch ich meine das jetzt überhaupt nicht abwertend, Publikumsfilm. Und nicht dieser, der seine Kunstartigkeit so ausstellt. Aber dann ausgerechnet, stimmt das, dass Markus Schleinzer dein Casting-Director ist?
Nein, das stimmt nicht ganz. Der Markus Schleinzer ist ein Schauspieler in meinem Film. Er spielt mit, er spielt eine Rolle im Film, nämlich als der Schauspiellehrer, also der Professor, der dann quasi der Figur von der Valerie Pachner, die das Studium verweigert, also der sie nicht nimmt bei der Zulassungsprüfung.
Genau, also sie fällt durch die Schauspielaufnahmeprüfung und trifft dann draußen einen Straßenclown, verliebt sich ihn und wird dann stattdessen Clown.
Und der Schauspiellehrer ist eben der Markus Schleinzer.
Genau, und der ist auch Regisseur, der sehr, sehr wenige Filme dreht, aber jetzt mal wieder endlich einen fertig hat. Und der einen Tag, glaube ich, vor deinem Premiere hatte im Wettbewerb Der Rose mit der Sandra Hüller. Ja. Und das war, ich glaube, neben deinem Film der Film mit dem größten Applaus dieses Festivals. Also da warst du drin?
Ja, ich war drin. Das war super. Also ich liebe ja Markus, ich kenne ihn ja schon länger. Und ich finde, ich mag alle seine Filme, ich finde, das ist wirklich ganz toller Film, der gelungen ist. Und am nächsten Tag habe ich Premiere gehabt und Markus war auch da bei meinem Film dann. Und ich bin als Schauspieler dann auf die Bühne geholt natürlich und habe dann gesagt, he's a great actor and an okay director. Die Leute haben sehr gelacht. Nein, also ich finde es echt wirklich ein toller Film. Und Markus ist ja wirklich ein toller Schauspieler, muss man echt sagen.
Ja, werdet ihr dann in ein paar Monaten, wenn es darum geht, um die österreichische Oscar-Einreichung dieses Jahr wieder zur Konkurrenz?
Ja, aber ich sehe ihn wirklich nicht als Konkurrent. Also ich finde, man nimmt sie auch nichts weg und ich freue mich, und es klingt so Ding, aber ich freue mich wirklich über jeden österreichischen Film, der Erfolg hat, weil wir brauchen diese Bestätigung und diese Erfolge, damit es weiter Kinofilme gibt. Das ist in Österreich auch gerade ein schwieriges Thema ein bisschen.
Ja, und man merkt das auch in Deutschland. Also jetzt gerade ist ja irgendwie, das deutsche Kino rettet gerade den Kinos den Arsch, weil die Amis laufen gerade alle nicht. Also wir sind jetzt hier Anfang Februar. Wenn das rauskommt, sind wir ja schon 2 Monate später. Mhm. Aber der Januar über war ja dieses Ding, wo ein deutscher Kinohit nach dem anderen rauskam. Mhm. Und das liegt halt auch daran, dass am Anfang Extrawurst durch die Decke gegangen ist und dann viele Leute, die dann nach langer Zeit, das war so ein Ding, ich merke das immer, wenn mein Vater sagt, irgendwie, er geht jetzt mit seiner Frau mal ins Kino, nach 4 Jahren, dann weiß ich immer, der Film, das wird ein Millionenhit. Weil wenn der mal auf die Idee kommt, ins Kino zu gehen. Und dann, wenn die Leute dann nach langer Zeit endlich mal wieder waren, dann gehen sie vielleicht in der nächsten Woche auch noch was anderes.
Ja, sieht man einen Trailer, merkt man, ist doch ganz cool.
Genau, deswegen, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und wo wir schon über einen Film, der den nächsten befeuert, reden. Du wirst am Sonntag 35?
Ja.
Jetzt am Sonntag? Das ist, schon schlimm genug, dass Leute in deinem Alter schon Filme drehen. Für mich jetzt, der sich immer noch so in dem Alter fühlt, aber es nicht mehr ist. Aber es ist ja nicht mal dein erster. Es ist dein, wenn man wirklich alle mitzählt, dein 7.
Genau, also ich würde sagen, es ist der 5, weil es sind also quasi 5 jetzt wirklich voll finanzierte, ernsthaft produzierte, umgesetzte Spielfilme gemacht.
Ja, aber wir zählen jetzt mal alle 7.
Ja, okay.
Weil, ich habe das auch, also ich merke das, also dein erster Film Unforgettable von 2010, da warst du 19. Mhm. So. Und ich weiß das noch, als ich mal vor 20 Jahren oder so muss das gewesen sein, ich habe da gerade angefangen, Filmkritiken zu schreiben. Und die erste Filmkritik, die ich geschrieben habe, oder eine der ersten, war zu einem deutschen Film namens Rolltreppe abwärts, wo so ein paar Schüler der Oberstufe sich irgendwie so einen Roman, die Rechte von so einem Autor besorgt haben, wo sie ganz erstaunt waren, dass der bekommen haben, weil das war so deutsche Schulliteratur. Und dann haben die diesen Film gedreht und im Eigenvertrieb ins Kino gebracht, irgendwie mit 16, 17. Und der, ich habe jetzt natürlich alle Namen vergessen, aber der Produzent des Films hat jetzt dieses Jahr den größten deutschen Netflix-Film produziert und der Regisseur des Films dreht irgendwie einen Tatort nach dem anderen. Also dieses, wenn man schon in der Schule oder wie bei dir, kurz nach der Schule dieses Machergehen entwickelt und einfach mal gemerkt hat, okay, irgendwie kriege ich einen 80 Minuten hin und dann kann man den auch zeigen. Dann geht man, glaube ich, ganz anders dann später an seine Filmprojekte ran, als wenn man 6 Jahre in der Filmakademie darüber nachgedacht hat, wie es wohl mal wäre, einen Film zu drehen, aber noch nie dieses Gefühl hatte, ist tatsächlich, man kommt auch irgendwann beim Ende an. Das ist einfach so ein, ich glaube, das hilft einem. Deswegen würde ich einfach mal durchgehen und du sagst mir mal, wie du es geschafft hast, diese Filme jeweils in dem Alter so auf die Beine zu stellen. Also das 2010 Unforgettable, das war so ein Hobby, Schule, Uni,
das war eigentlich ein Schulprojekt. Also es war eigentlich mein Matura-Projekt, sagt man in Österreich, also Abi-Projekt. Und das habe ich auch schon vorbereitet, 2 Jahre. Und es war wirklich von der Schule raus mit meinen Kumpels gemacht, was ja eine große Schule, also wirklich auch Filmschule für mich dann war im Endeffekt, weil ich habe dadurch erst gelernt, wie es wirklich funktioniert, eben wie du sagst, durch die Praxis, also einfach durchs Machen. Der Film ist meiner Meinung nach schon also schwer anzuschauen, einfach von der Umsetzung her und vom Pacing und vom Editing und allem, aber danach habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich es verstanden, wie viele Dinge funktionieren und dann habe ich danach gleich einen Kurzfilm gemacht und der ist schon viel besser gegangen und ja, also ich bin dann schon so ein bisschen diese Tarantino irgendwie Do-it-yourself-Schule, das hat mich schon beeindruckt irgendwie so, diese Biografie von Tarantino zum Beispiel.
Und dann Hai von J oder so ähnlich. 2013 mit 22, was war das dann?
Genau, das war eigentlich so ein Trotzprojekt ein bisschen, weil davor ist ich habe 2 Jahre lang versucht, einen Film gefördert zu kriegen, so den wir nicht gefördert gekriegt haben. Das wäre ein Kammerspiel gewesen, hätte alles auf einer öffentlichen Toilette gespielt. So, das ja, ist einfach nicht gefördert worden und es war so frustrierend, dass ich gesagt habe, jetzt aus Protest fahre ich jetzt auch wieder mit ein paar Kumpels in ein Ferienhaus und wir drehen dort einen Film mit ein paar Schauspielern. Das war im High Fonyard, genau, das war auch lustig.
Genau, notfalls einfach machen, das ist, merkt genau, man schon. Ja. Es gab vor ein paar Jahren einen deutschen Horrorfilm von ein paar Hamburger Filmemachern, der nur auf einem Dixi-Klo spielte.
Geil.
Also ausschließlich da. Ist jemand da irgendwie, das kippt um und er kommt nicht mehr raus und hat irgendwie dann so einen Eisenstab durch ein Bein und muss halt irgendwie gucken, ob er da, ich glaube, er liegt in der Baugrube, die bald zugeschüttet wird und er muss gucken, wie er davor wieder rauskommt.
Ja, wie bei Buried spielt er auch komplett.
Genau, es ist quasi Sack. Buried, aber im Dixi-Klo, genau. Und der ist besser, als er sich anhört. Ja, dann 2017 die beste aller Welten. Wie war das für dich, also dass das so durch die Decke gegangen ist?
Genau, also das war natürlich der mit Abstand wichtigste Film meiner Karriere, weil es einfach der erste große war. Und also bis dahin war ich komplett einfach ein Newcomer und unbekannt in der ganzen Branche. Und ich habe dann das Glück gehabt, dass einfach ein paar Leute an mich geglaubt haben. So, ich war damals ja noch relativ jung, ich glaube, ich war beim Dreh 24. Zum Glück habe ich ein paar Unterstützer gehabt, die haben dran geglaubt. Ich habe die Verena Altenberger gefunden, die jetzt auch dann so durch den Film hat ja dann Berühmtheit erlangt. Ab da war dann alles viel leichter.
Ja, sagst du jetzt, aber dann kam danach deine längste Pause.
Ja, aber die war bewusst gewählt, die Pause. Also das war ganz bewusst. Ich habe schon im Kopf gehabt, immer der Fuchs zu machen, so, und habe gewusst, es wird dauern. Und ich habe einfach die Zeit wirklich dann, ich habe einfach 2 bis 3 Jahre einfach recherchiert für den Fuchs. Und das war auch genau richtig so. Corona ist dann auch noch gekommen, das hat uns 1 Jahr gekostet. Also eigentlich wäre es 1 Jahr kürzer gewesen. Corona hat uns dann nur mal 1 Jahr, eine Ehrenrunde besorgt.
Und Corona hat dann auch dafür gesorgt, dass Märzenwelt und der Fuchs gleichzeitig rausgekommen
sind. Ja, das war fürchterlich. Genau, es war eben im Nachhinein ein bisschen zu stressig, also weil ja, wir das Ganze dann ganz knapp hintereinander trennen müssen. Aber Corona war für alle schlimm.
Ja, das ist ja auch schon mal Wahnsinn. Also wir wissen ja alle, der zweite Film ist der schwierigste. Also auch in der Finanzierung und so. Den ersten kriegt man immer noch irgendwie. Aber danach verschwinden ja die allermeisten Regisseure in der Versenkung und machen im besten Fall noch Werbung. Dementsprechend und dann gleich 2 Projekte auf einmal zu stemmen. Märzenwelt ist, sag ich mal, ein typischer zweiter Film, aber der Fuchs ist ja dann doch auch schon deutlich, nochmal deutlich mainstreamiger, größer. Hat ja auch sich ausgezahlt, Silberne Lola und dein Hauptdarsteller hat gewonnen und so. Wie kam das alles? Also das kam das überraschend? War das, hat es dir geholfen danach?
Ja, also beim Fuchs, das Spannende am Fuchs war einfach, die ganze Produktion schon mit echten Füchsen zu drehen, Zweiter Weltkrieg, Zwischenkriegszeit, also einfach wirklich so viele Herausforderungen auch. Du hast ja schon gesagt, der Hauptdarsteller Simon Massé hat sich wirklich monatelang vorbereitet auf diese Rolle. Es war toll, das einfach auch mit zu begleiten. Und ja, das hat auf jeden Fall geholfen, total. Also das ist ja von allen Filmen bis jetzt der Film, wo ich eigentlich am meisten stolz bin, weil das wirklich die größte Herausforderung war, den zu machen. Und ich finde, ja, das ist eigentlich mein Lieblingsfilm fast von meinen eigenen jetzt. Hat auf jeden Fall mir sicher Türen geöffnet dann für die nächsten Projekte.
Und ist das dann so ein One for you, One for me? Also klar, der Fuchs ist ja auch sehr, sehr persönlich von dir, keine Frage, ne? Aber danach hast du ja wirklich so ein total, weiß nicht, Herzensprojekt gemacht oder einfach mal, ich habe jetzt mal Bock wieder auf was Kleineres, was ganz Besonderes, weil vielleicht nicht mein Lieblingsfilm von dir, aber schon der, den ich so, wo ich halt den größten Spaß hatte, ist halt Rickerl, Musik ist höchstens ein Hobby mit Voodoo Jürgens.
Ja.
Also das, als ich den auf dem Filmfest Hamburg gesehen habe, das war halt einfach eine Riesengaudi. Ja.
Na, was für uns, also es war schon so, also noch im Fuchs waren wir alle so fertig, also auch emotional, weil das ist ja schon, wenn du so die mit so viel Trauer und Verlust und Vergebung beschäftigen musst die ganze Zeit, das macht ja auch was mit einem selbst hinter der Kamera. Und das Projekt war eben also riesig, viel Budget, viel Drehorte. Und ich wollte wirklich ganz bewusst, wie du sagst, danach einfach einen kleineren Film machen, der ganz bewusst nur an einem Ort spielt, der weniger kostet, wo man noch mehr Freiheit hat, und der lustig ist, so mit Improvisationen. Und ja, das war schon so dann echt so ein Herzensprojekt. Und ich bin einfach ein großer Voodoo Jürgens-Fan, davor schon gewesen. Und ja, das war echt, war wirklich ein schöner Dreh und ein angenehmer Dreh.
Aber wo wir gerade bei Rickerl sind, als österreichischer Filmemacher, also du bist ja aus Salzburg, am Anfang der Produktion steht da eigentlich irgendwann die bewusste Entscheidung, weil man ja immer noch sagen muss, jetzt für viele Sachen, jetzt für Rickerl vielleicht nicht, weil der so dezidiert österreichisch ist, ist ja Deutschland dann schon noch, also der Fuchs zum Beispiel, ist ja Deutschland der größere Markt als Österreich. Lass ich Hochdeutsch sprechen, mache ich einen Dialekt, den Deutsche zumindest noch ohne Untertitel verstehen, oder mache ich einen quasi österreichischen Film mit deutschen Untertiteln? Ist das irgendwann so eine bewusste Entscheidung, die man treffen muss, oder wie läuft das?
Klar, also fast jede Entscheidung sollte bewusst sein, die man als Regisseur trifft. Ja, und ich habe ja mich, ich bin schon ein bisschen so ein Purist, was die Authentizität betrifft, das ist mir sehr, sehr wichtig. Und ich habe mich dafür entschieden, einfach immer den Dialekt sprechen zu lassen, der in die Welt und in die Zeit und zu den Figuren passt. Es erzählt ja auch viel über, ja, über Bildung, über alles. Also es ist ja ganz wichtig. Und gerade beim Fuchs, da habe ich ja dann so einen alten Bauerndialekt wiederbelebt, den man selbst in Salzburg nicht mehr wirklich versteht heutzutage. Da haben wir so Sprachforscherinnen gehabt und so. Und das ist aber ganz wichtig für das Gefühl, dass du das hast. Und dann ist der Anschluss und dann kommen sie in die deutsche Wehrmacht und dann ist es auf einmal dieses Hochdeutsch, dieses Militärakademie Hochdeutsch. Und das wirkt dann gleich viel, viel krasser, wenn man davor eben diesen Orgenbauerndialekt hat. Und ja, ob die Leute das dann sich anschauen mit Untertiteln, das ist dann wieder eine andere Frage. Aber ja, ich finde, es macht schon was aus, auch für die authentische Wirkung des Films, oder? Weil ich meine, ich finde, man merkt das auch, wenn man jetzt einen Film schaut, zum Beispiel von Ken Loach-Filme, ich verstehe da fast nichts. Also dieses irische und schottische Gebrabbel, was die da machen, bei Angel's Share zum Beispiel oder auch bei, weiß ich nicht, Daniel Blake gibt es auch ein paar Figuren, die man echt schwer versteht, oder Cass. Und ist aber total wichtig, finde ich. Es ist total wichtig, dass sie so reden und dann lese ich dir über die Untertitel, weil es wirkt einfach dann authentisch.
Verlangen dann spätestens die Fernsehsender doch noch eine Synchro-Fassung, wenn man sowas macht, oder kommt man damit ganz
die
durch?
Die machen das teilweise einfach selbst. Also alle meine Filme sind, glaube ich, oder die meisten auf Französisch synchronisiert, weil Arte die ausstrahlt und die machen das Französisch. Und sonst zeigen sie ja den Film teilweise mit Untertiteln wirklich auch. Wird auch gemacht. Ja, und im Ausland, also so im nicht deutschsprachigen Raum, ist es dann eh egal. Weil ob der Film jetzt mit spanischen oder englischen Untertiteln irgendwo auf der Welt läuft, da ist ja dann das Ausgangsmaterial egal, ob das jetzt Hochdeutsch ist
oder nicht. Ja. Aber ich bin sowieso, da muss ich auch oft von unseren Fans hier harsche Kritik einstecken, wenn ich mal wieder gegen Synchros wettere. Das sei so arrogant von mir.
Wirklich?
Aber ich muss zumindest sagen.
Ich bin auch kein Synchro-Fan.
Ja, aber ich muss zumindest sagen, das Einzige, was noch schlimmer sind als Synchros, sind Synchros von im Original deutschsprachigen Film. Weil, so sehr ich den Film liebe, aber ich habe letztes Jahr, lief ja Helden auf der Berlinale und ich habe gedacht so, ach, ist alles super eng, ich gucke den jetzt hier nicht, weil der läuft eh nächste Woche an. Mhm. Und ich habe aber verpennt, dass der in Deutschland in der synchronisierten Fassung lief. Mhm. Also die Hauptfigur...
Schweizerisch sonst.
Nee, die Hauptfigur spricht ja auch in der Schweizer Fassung Hochdeutsch. Ich glaube, das ist eine Deutsche, die da arbeitet. Und aber die ganzen Nebenfiguren und die ganzen Patienten und Patientinnen, die sprechen eigentlich Schweizerisch. Und die deutsch synchronisierte Fassung ist, die macht alles kaputt.
Das klingt fürchterlich.
Genau, das war
großartig. Am schlimmsten finde ich es auch, also Inglourious Basterds, das war für mich so ein Ding. Den habe ich auch damals, glaube ich, mit meiner Ex-Freundin nur geschaut, irgendwie synchronisiert. Fürchterlich, weil der Film ist einfach viersprachig und er lebt davon, dass der Christoph Waltz halt Englisch redet, Deutsch redet, Französisch redet, Italienisch redet, so. Und hast du schon mal gesehen, die synchronisierte Fassung?
Nein.
Fürchterlich. Also, weil die ganzen Witze gar nicht funktionieren. So, diese Missverständnisse. Es geht ja alles nicht, wenn die alle auf Deutsch synchronisiert sind.
Ja.
Also, es ist grauenhaft.
Ja, also, dass man sogar Sachen sozusagen, die in der, also für die Amis, wo der Film ja original ist, sind ja die deutschen und französischen auch Fremdsprachen. Und die gucken das Untertitel. Dass man das dann sogar in Deutsch synchronisiert, das geht gar nicht.
Nein, das ist ganz komisch.
Aber du hast natürlich auch nicht, dann kannst du natürlich auch nicht den französischen Teil in der Originalsprache belassen und dann für den anderen Sprecher, der ist auch alles schwierig, wenn der nicht Französisch spricht, der Originalsynchronsprecher, alles schwierig. Einfach bleiben lassen.
Genau.
Ja, und jetzt hast du Rickerl gemacht, weil du mal wieder ein bisschen gute Laune wolltest und dann jetzt 4-3, also doch gleich wieder zurück zur Trauer. Wie kommt das jetzt so schnell?
Naja, also die ganzen Projekte, also über alle, die wir jetzt gesprochen haben, die sind ja... Die haben trotzdem alle eine Laufzeit von 5 Jahren, so wo die bis zu erscheinen. Das heißt aber, dass sie quasi auch parallel gestartet werden, dann lasse ich es mal liegen, dann drehe ich wieder einen Film, hole das alte Drehbuch wieder raus. Und bei 4-3 war es wirklich so, dass wir 2019 schon zum ersten Mal darüber gesprochen haben, das zu machen. Da ist der Roman mir angeboten worden und ich war damals sehr, sehr defensiv und da habe ich gesagt, nein, ich will das nicht machen. Erstens mal habe ich zwei Kinder selbst und ich drehe jetzt auch den Fuchs und bla bla bla. Und ich habe dann so diese Drehbucharbeit ein bisschen abdelegiert oder halt jemanden empfohlen, nämlich den ganz, ganz tollen Autor Senad Halil-Basic. Und der hat dann das Drehbuch geschrieben, während ich den Fuchs gedreht habe. Und danach hat er es mir geschickt. Und dann erst habe ich gecheckt, dass es eigentlich ein Film ist, der wahnsinnig viel Hoffnung hat. Also eh, was du bei der Einleitung gesagt hast, wo es auch ganz viel geht um das Weiterleben, wieder zurückfinden und einfach auch diese Clown-Welt, die so anders ist, wie ich es mir auch dachte. Ich habe ein bisschen Vorurteile früher gehabt vor Clowns. Und ja, dann habe ich gesagt, okay, irgendwann werde ich den Film drehen. Und dann hat es eben nach Rickerl hat es dann gut organisch ergeben, dass wir jetzt den Film machen sollten.
Und die Barbara Pachel-Eberhardt, hat die dann einfach irgendwann mal schon 2019 die Rechte verkauft und war dann raus? Oder musstet ihr sie dann noch überzeugen, dass du vielleicht auch der Richtige wirst und dass andere Personen die Richtigen sind? Oder konntet ihr da frei wirken? Wie war das?
Na, sie hat zum Glück meinen ersten Film gesehen, Die Beste der Welten. Und der hat ihr sehr, sehr gefallen und dadurch war so ein Grundvertrauen einfach da. Und dann haben wir uns einfach öfter getroffen. Also es war mir extrem wichtig, wer ist die Frau? So, will die wirklich, dass der Film gemacht wird? So, ist der das auch bewusst, was es heißt für sie und wie das wieder weitergeht und wie das dann sein wird auf einer Premiere? Und ist sie auch weiterhin für uns da, greifbar als Recherche-Person? Und das war sie zum Glück. Und das war für mich ja ganz wichtig, dass sie einfach von Anfang bis Ende involviert ist, weil sie lebt noch. Es ist einfach wirklich ihr Film, es ist ihre Geschichte. Und es wäre ganz komisch, wenn sie quasi nicht involviert gewesen wäre und am Ende dann einfach nur einen fertigen Film sieht.
Ja, hatte sie von sich aus am Anfang gesagt, so, ja, ihr könnt, macht mal, aber so 2-3 Sachen wären mir wichtig oder so?
Ja, also genau, es war einfach so, also sie hat ja mit dem Senat, mit dem Autor sich auch schon sehr früh getroffen, sie haben sich immer wieder austauscht, sie hat dann immer wieder Erfassungen gelesen und sie hat dann teilweise schon Fragen gehabt, hey, warum habt ihr das so und so gemacht, das war eigentlich anders und dann haben wir sie uns erklärt und sie hat es dann total verstanden, dass es einfach ein filmisches, fiktives Werk ist, basierend auf einer wahren Geschichte. Aber das heißt, man muss einfach Sachen abändern. Ja, Casting war ja sehr wichtig. Wer spielt sie, wer spielt ihren Mann? Das war ja ganz, ganz wichtig. Und ansonsten hat sie uns eigentlich ziemlich frei Hand lassen.
Und du hast gesagt, ihr hattet sie zu Recherchezwecken an der Hand. Waren das eher so Fragen wie, wie hast du dich in dem Moment gefühlt? Oder waren es wirklich ganz praktische Fragen wie, wie sah das da aus oder was war da oder so?
Alles. Also wir haben es wirklich also über Jahre hinweg eigentlich immer wieder gefragt, Stunden an Interviews gemacht. Ja, zum Beispiel eben genau, wie hast du dich da gefühlt? Wie war das da genau? Warst du überrascht von dir? Wie siehst du es heute? Diese Reflexionsebene ist mir auch sehr wichtig gewesen, weil der Film eine Zeitspanne von 8 Jahren erzählt und dass man da quasi die Zwischentöne irgendwie trifft. Und dann eben so ganz, ganz praktische Dinge, so, ja, was für eine Farbe hat das Auto gehabt und was habt ihr bei der Hochzeit angehabt und wie war das in der Kirche und bla bla. Sie hat uns auch ganz viele Fotos und Videos zur Verfügung gestellt, teilweise auch sehr, sehr, sehr traurige Videos und Fotos im Krankenhaus und beim dieses Clownsbegräbnis und so weiter. Ja, aber es war alles extrem wichtig, dass man einfach ein umfangreiches Bild von dieser Geschichte kriegt.
Genau, und die Barbara und der Heli, das sind ja beides Clowns. Sie schwenkt dann so in Richtung Krankenhaus-Clown auf, arbeitet da für die kleinen kranken Kinder, tritt sie auf. Und Heli ist mehr so das künstlerische Genie, der dann eher so dieses
Bühnenclown.
Ja, Bühnenclown, dieses melancholische Clown, dieses wirklich Kunst machen will. Wie sind die beiden da rangegangen, der Robert Stadl-Ober und die Valerie Pachner?
Die beiden haben schon gewisse Vorerfahrungen und Vorwissen gehabt über Clownerie. Die haben sich da schon, haben einfach da schon mal ein bisschen experimentiert in diesem Bereich. Ja. Sie haben dann von mir einen Clown, wie sagt man das, Trainer, Supervisor zur Verfügung gestellt gekriegt, einen französischen Clown, den Jean-Paul Ledun, der interessanterweise, und das war wirklich ein Geschenk, den echten Heli gekannt hat vor seinem Tod. Also der hat den echten Heli schon Unterricht gegeben und trainiert auch und hat das jetzt quasi wieder gemacht bei dem Schauspieler, den Heli spielt und bei der Valerie. Und ja, die haben dann über Monate hinweg einfach so ihre eigene Clownsfigur entwickelt, so gesucht. Mir war das ja wichtig, dass das viel mehr ist, was sie können, als wie im Drehbuch steht, weil wir viel improvisiert haben. Also es gibt da eine relativ lange Szene, wo die Barbara als roter Nasenclown im Krankenhaus ist. Das ist gerade die Eröffnungsszene im Film. Und das war alles improvisiert. Da singt sie auch ein Lied und so weiter. Das war alles, also One Take. Wir haben nicht gewusst, was passiert. Und das geht eben nur, wenn die Valerie in dem Fall jetzt einfach wirklich eine totale Sicherheit hat in ihrer Figur, in dem Clown auch.
Und der Heli, der macht ja mehr, also in einer der längsten Szenen, in der er auftritt, ist so eine Ballonnummer, so eine relativ, also wunderschöne, aber relativ einfache. Habt ihr da die alten Sachen von Heli genommen, die echten, oder ist das eine neue Choreografie?
Genau, wir haben da wirklich die alten Videos angeschaut, und das Problem ist, also der Clown-Act, der Ballon-Act in echt dauert ungefähr 30 Minuten so, und der braucht auch eigentlich diese Länge. Also ich habe den jetzt sicher viermal gesehen, das Video, weil... Ja, der spielt auch mit diesem Pacing, und er schafft es nicht, diesen Ballon, und dann gibt er auf und dann interagiert er mit dem Publikum. Also es ist wirklich so ja, eine eigene 3-8-Struktur. Diese Zeit hast du natürlich im Film nicht für eine Szene. Deswegen haben wir das dann runterbrechen müssen auf 1-2 Minuten, haben dann versucht, die wichtigsten Einstellungen und Elemente zu kriegen. Ja, das war schon echt tricky und war auch aber ein wichtiges Foreshadowing. Der Film, ohne jetzt alles spoilern zu wollen, aber der Film endet auch mit einer Clown-Szene. Die letzte Szene ist auch eine Clown-Szene. Und da haben wir da schon überlegen müssen, okay, wie machen wir das, dass das dann zusammenpasst, dass das dann wie so ein Kuss wirkt.
Genau, du hast mir ja schon im Vorgespräch kurz erzählt, dass es nicht dein Ziel war, irgendwie nochmal besonders stark auf die Tränendrüse zu drücken. Aber wie geht man damit um, so das Publikum das zu lenken oder zu sagen, so jetzt emotional und jetzt gehen wir mal ein bisschen vom Gas und so?
Ja, das war von vornherein so die Aufgabe, da Balance zu finden, einfach. Es gibt da manche Filme, die das, finde ich, sehr gut schaffen. Also ich finde zum Beispiel Broken Circle Breakdown, das war für uns wirklich so große Referenz. Der schafft es, obwohl das Thema genauso hart ist wie bei uns, dass es auch genug leichte und warme Momente gibt. Ein Film, der das zum Beispiel für mich nicht schafft, ist Hamlet. Ich bin kein großer Hamlet-Fan, muss ich sagen.
Auch nicht.
Okay, sehr gut. Nein, weil ich finde, da geht es nicht aus. Ich finde, das ist too much. Ich finde, irgendwann ist man einfach so taub. Also ich habe dann irgendwie alle um mich herum irgendwie geheult im Kino und ich habe nicht so wirklich was gespürt. Und ja, ob es mir jetzt bei unserem Film, ob es uns gelungen ist, weiß ich nicht. Aber wir haben zumindest versucht, einfach diesen Licht-Schatten-Wechsel emotional so, das immer wieder zu haben und einfach wirklich Momente des Durchatmens zu geben.
Weißt du, bei welcher Szene im Film ich mich persönlich jetzt in sichere Hand gefühlt habe bei dir? Weil da habe ich gemerkt, okay, der nimmt das ernst und der macht das nicht auf die billige Weise. Das ist bei der Beerdigung. Also es ist ja so, dass sie nach dem Tod ihrer Kinder und ihres Mannes so geschockt ist, dass sie sich erstmal um nichts kümmern kann, und dann übernimmt ihre Schwiegermutter so ein bisschen die Beerdigungsplanung, und die ist halt sehr oldschool und religiös und macht da so ganz gesittet, kirchlich,
katholisch,
so wie man das kennt. Und dann plant aber Barbara heimlich doch noch eine Clowns-Hochzeit, und auf einmal stehen da diese ganzen Clowns und es wird eine Party. So. Und das ist ja noch so das Normale. Also es ist ein super kathartischer Moment und man heult sofort und alles. Aber du hast dann noch diesen kurzen Blick auf die Schwiegermutter. Und es ist jetzt nicht so ein, dass sie jetzt irgendwie sauer wird oder sowas. Ne? Es ist nicht so dieses, ich hau jetzt nochmal drauf und gönn dem Publikum, dass jetzt diese Schwiegermutter fertig gemacht wird, weil die halt so spießig war. Und da habe ich gedacht, okay, nee, wenn du das jetzt liegen lässt und das jetzt sozusagen nicht als billigen Dings an der Seite, jetzt faul ich ja schon beim Gespräch, wenn nicht so als billiges Ding mitnimmst, das fand ich, da habe ich gemerkt, okay, da bin ich im richtigen Film.
Ja, danke, das freut mich, dass du das so siehst. Also bei mir ist es wirklich so, ich liebe ja alle meine Figuren, auch wenn sie schlimme Dinge machen irgendwie und falsch handeln. Was heißt falsch handeln? Also ich finde, kein Mensch kommt auf die Welt oder will irgendwie anderen Schmerz zufügen. Aber manchmal sind es eben die Umstände und die Begebenheiten, die dann zu so Konflikten führen. Und gerade wenn wer stirbt, ist es einfach echt immer schwierig. Ich habe das auch wie meine Mutter gestorben ist, relativ jung, habe ich das auch gemerkt, in unserer kleinen Familie so andere Ansichten geben, wie man jetzt damit umgeht. So. Und das war natürlich bei der Barbara, bei ihrem Fall war das ja auf Steroids, weil sie ja nur am Land gelebt hat als Wienerin und die Familie eh schon immer ein Problem gehabt hat damit, dass die alle Clowns sind. So, also es war wirklich so problematisch. Und im Endeffekt, ja, gibt es aber keinen richtigen oder falschen Weg, finde ich, wie man so trauert. Und mir war das ja wichtig, dass auch dieses konservativ-katholische, dass es auch okay ist. So, und wenn das jemand braucht, wenn du jemand glaubt, der muss jetzt viele Rosenkränze beten und so weiter, dann ist es auch voll okay. Und ich will mir darüber auch nicht lustig machen, sondern das war einfach der Weg der Mutter vom Heli zu trauern. Und die Barbara hat einen anderen Weg gehabt und es hat Streits gegeben, aber am Ende auch wieder Versöhnung.
Und wie hast du denn deine, jetzt hast du gesagt, sie kannten schon ein bisschen Clownerie, das wird ja wahrscheinlich geholfen haben, aber wie hast du die beiden überhaupt gefunden?
Also beide sind ja sehr bekannt. Also ich habe sie zumindest schon gekannt von diversen Filmen. Robert Stadler war ja wirklich eine Urgestein. Also der hatte, glaube ich, schon, weiß nicht, 26 oder 30-jährige Karriere irgendwie jetzt schon hinter sich.
Ich habe letztes Jahr oder vorletztes Jahr mal so einer privat abgehaltene Nachtvorführung Crazy nochmal auf 35 mm gesehen. Ja. Und danach bin ich durch die Frühlingsluft auf dem Roller nach Hause gefahren. Das war so die schönste Kinoerfahrung, die ich in den letzten 2-3 Jahren hatte. Das war wunderbar.
Ja, und wann war Crazy? 2000, oder, glaube ich?
Ja, so ungefähr.
Also das ist dann schon echt lang her. Und er ist wirklich perfekt für diese Rolle. Er kommt auch aus der Steiermark, also dieselbe Region, wo der echte Heli her war. Das heißt, er spricht den Dialekt und er ist auch so als Mensch, er ist einfach so offen und so ehrlich mit seinen Emotionen und einfach lustig, hatte super Timing. Also es war wirklich, also hat es nicht wirklich ein Casting gegeben eigentlich. Ich habe nur einmal geschaut, die beiden zusammenpassen. Aber es war nicht so, dass ich jetzt irgendwie 15 Helis mir angeschaut habe. Also gar keinen, nur ihn eigentlich. Und ja, und die Valerie, die hat mich total beeindruckt bei A Hidden Life von Terrence Malick. Ich bin ein riesiger Terrence Malick-Fan. Ja, für mich war so Tree of Life war für mich so der Film mit 19, glaube ich, habe ich im Kino gesehen, wo ich gewusst habe, okay, es gibt auch so eine Art Filme zu machen und das hat mich wirklich so geprägt. Und ja, ich habe noch A Hidden Life, habe ich dann die Valerie kennengelernt und habe ihr eigentlich sofort die Rolle anboten, weil ich so beeindruckt war.
Ach, jetzt merke ich wieder, dass du, wie viel jünger du bist als ich. Ich habe Tree of Life bei der Weltpremiere in Cannes gesehen und es gab wirklich morgens bei der Pressevorführung, das war noch, also jetzt nach Corona gibt es ja überall Tickets, auch bei allen Festivals. Aber vor Corona war es ja bei den meisten Festivals so, dass du einfach dich in eine Schlange gestellt hast mit deiner Akkreditierung und dann reinkamst. Und das war natürlich das Ticket des Festivals. Eine Tree of Life. Terrence Malick nach der ganzen Zeit mit der Besetzung und Brad Pitt und alle wollten den sehen. Und da gab es wirklich morgens in der Schlange Prügeleien. Also wirklich so richtig.
Hey, aber stimmt es, dass Leute, also dass auch geboot worden ist, also Standing Ovation und Buhruf bei der Premiere von Tree of Life?
Ich habe den ja morgens in der Pressevorführung gesehen. Da ist das alles immer schon so ein bisschen angelegt, aber die Nummer niedriger, aber ja. Also okay. Da gab es auch Berufe.
Ist geil. Gewinnt die Goldene Palme, dann gibt es Standing Ovation.
Aber Berufe. Die Goldene Palme-Gewinner wurden oft schon ausgebucht. Ich finde das auch gar nicht so schlimm. Also gerade wenn Filme sich wirklich aus dem Fenster lehnen und alle sich darauf einigen können, dann haben sie sich vielleicht doch nicht so weit aus dem Fenster gelehnt. Also sollten dann so revolutionäre Filme sollten am Anfang auch von einem Teil gehasst werden. Das ist eher ein gutes Zeichen, finde ich. Jetzt habe ich vergessen. Nee, ich habe nicht vergessen, wo ich bin, weil du jetzt über Pachner und Stadelober geredet und ich finde, wir dürfen den Hanno Kofler da nicht vergessen, weil der hat auch einige der stärksten Szenen des Films, also das ist dieser TV-Arzt, der dann später sie datet und gerade das erste Date läuft schief, weil er sich daneben benimmt mit so einem dummen Spruch da und das zweite Date läuft dann völlig aus dem Ruder, weil sie sich so ein bisschen in ihre, ich habe ihren Namen vergessen, die Clownsfigur flüchtet.
Heidi Appenzeller.
Ja, Heidi Appenzeller. Also sie kann irgendwie jetzt gerade nicht so sie selber sein und deswegen flüchtet sie in diese Rolle und das ist sehr weird. Das ist auch fürs Publikum schwer anzugucken und ich finde es halt gut, dass dieser Film halt auch wirklich so dahin geht, wo es dann richtig wehtut in der Trauerarbeit und auch zu so einem besonderen Ort. War da auch irgendwas improvisiert oder war das wirklich alles genau geschrieben?
Da war es Teil improvisiert. Also den Dialog, den die beiden haben, das war geschrieben. Also sie haben danach nur einen Dialog und so. Aber dieses Clowning an sich, da war es schon so, dass ich hier kurzfristig so im Anweisungen gegeben habe. Also genau, wenn ich sage jetzt improvisiert, dann ist es nicht so, dass einfach ich nur sage los und sie machen irgendwas. Sondern improvisiert heißt, dass ganz oft halt nur einer von den Darstellern weiß, was passiert und ich flüstere dann wem ums Ohr oder gebe ihnen einen Zettel und sage dem und dann versuche ich, dass ich sie so gegenseitig ein bisschen überrasche. Also das meine ich mit improvisieren. Ja, aber diese Flucht, also das ist schon interessant, aber du sagst mit dieser Flucht in die Clownsfigur, weil das ist schon was wir uns immer überlegt haben, der Senat und ich und auch die Valerie, wann kommt diese Heidi Appenzeller zum Einsatz? Und es ist im Endeffekt jetzt immer so, wenn sie was in der echten Welt nicht schafft, so, dann macht sie das als Clown. Zum Beispiel will sie wieder arbeiten gehen, gleich eine Woche nach der Beerdigung und versucht einfach nie Barbara zu sein, die ihre Kinder verloren hat, sondern sie kommt gleich als Clown, sie sagt, sie ist der Clown und die Barbara, die ihre Kinder verloren hat, ich bin nicht die Barbara. So, also sie versucht es komplett auszublenden und auch eben, wenn sie den Alpenarzt mehr oder weniger ja, verführt, erotisch verführt, das macht sie als als Clownsfigur, so, weil sie sich wahrscheinlich das nicht trauen würde, jetzt als Barbara. Und ja, da war eine Inspiration auch Toni Erdmann. Das ist auch ein Clownsfilm, im Prinzip sind wir dann draufgekommen in der Recherche. Und weil auch nur durch diese Verwandlung in diesen Toni Erdmann schafft es dann diese Monischek Figur irgendwie so wieder seiner Tochter näher zu kommen. Und ja, so ein bisschen haben wir es dann auch uns versucht anzulehnen.
Toni Erdmann, das ist sowieso, den habe ich natürlich auch in Cannes bei der Weltpremiere gesehen. Und das war sozusagen der Sieg des 7-1 gegen Brasilien 2016. Und Toni Erdmann in Cannes, das waren so die beiden Momente meines Lebens, wo ich entgegen meiner sonstigen Einstellung sowas wie Nationalstolz empfunden habe. Weil als wir aus Toni Erdmann rauskamen und durch die Stadt gelaufen sind, zurück zu unserem Hotel, immer wenn Leute gehört haben, egal woher, wenn die gehört haben, dass wir Deutsch reden, haben die uns sofort gratuliert.
Geil.
Wir hatten nichts damit zu tun, aber alle
Volksleistung, oder?
Ja, es war wirklich so wie das 7-1, so auf einmal haben alle zu diesem Film gratuliert, weil den haben ja wirklich alle geliebt und der hat ja jeden umgehauen. Und
warum hat der nicht die Goldene Palme gewonnen eigentlich?
Weil der von dir bereits erwähnte Ken Loach in dem Jahr Vorsitzender war und es wird kolportiert, dass der sich vehement dagegen eingesetzt hat, weil er den überhaupt nicht mochte.
Okay. Ja, gut.
Okay. Manchmal ist es so, manchmal ist es so.
War das bei Ihnen die Sonne schauen auch wieder so eigentlich, dass alle so stolz waren?
Ja, aber der hatte mehr so ein intellektuelles Ding, während bei Toni Erdmann halt einfach das ganze Kino zusammen einfach verliebt, lachend auf dem Boden lag. Das war noch so unvermittelter und direkter. Und bei Toni Erdmann lief auch so mittendrin, da haben die Leute einfach mal so einen Push gebraucht, wieder rausgerissen zu werden und in die Sonne schauen letztes Jahr. War ja der allererste Wettbewerbsbeitrag ersten Tag. Ja. Da war das noch ein bisschen. Okay. Der schafft einen auch mehr. Also das kam auch super an. Aber war noch nicht Toni Erdmann-Niveau. Okay. Aber Mascha war auch hier in diesem Raum letztes Jahr. Haben wir über den Film geredet und über den Stromausfall in Cannes am letzten Tag bei der Preisverleihung. Weswegen sie nicht wusste, dass sie irgendwas gewinnt und schon abreisen wollte oder an den Strand gehen wollte und so. Das war auch nett.
Ja, ich kenne die Mascha ja vom Studium, wir haben zusammen studiert und waren öfter in der Kneipe gemeinsam und so. Also ist ja lustig, wenn sie dann die Wege wieder treffen.
Kleiner Kreis.
Genau.
Sie ist auch hier in Berlin, weil sie hat nämlich am Sonntag den Preis der Deutschen Filmkritik gewonnen, wo ich die letzten 2 Jahre in der Jury war, aber dieses Jahr nicht.
Okay.
So hängt alles zusammen. Aber ja, apropos, kommen wir noch. Ich wollte ja noch den ich freue mich ja, wenn Regisseure oder Filmmacher oder Schauspieler Filmstarts tatsächlich auch mal kennen. Und jetzt wollte ich irgendwo geschickt einbauen, dass du mir vorhin erzählt hast, dass du damals Drive nur geguckt hast, weil der bei uns 5 Sterne hatte. Aber jetzt baue ich es einfach so ein, komplett ohne Überleitung und alles.
Genau. Nein, ich habe schon bevor ich Regisseur geworden bin, immer auf Filmstarts geschaut. Genau. Mache ich ja weiterhin noch. Auch die Top-10-Listen habe ich immer sehr gern gemacht. Darauf habe ich immer so viele Sachen rausgeschnitten, was ich schauen muss, so anhand eurer, da hat es mir so eine Phase gegeben, das war glaube ich so 2012, 2013, habe ich ganz viele Top-10-Listen gemacht.
So. Ja, da hatte noch jeder Redakteur seine eigene, genau.
Ja.
Ja, und bis hin zu, ich glaube, unserer Bürokraft. Also ich glaube, da haben wir wirklich alle
Top-10-Listen. Das war cool, ja. Ich habe alle gelesen.
Das ist sehr gut. Ja, dann kommen wir nämlich zum Schluss. Deutsches Kino ist doch geil. Wir sind ja, wie wir vorhin schon besprochen haben, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es im Gespräch war oder im Vorgespräch, aber wir sind beide wir haben es glaube ich hier gemacht. Wir sind beide der Meinung, dass Erfolge im Kino helfen, anderen Filmen auch, die danach kommen. Wir haben dann diese Sektion hier, Deutsches Kino ist doch geil, ungefähr angefangen, als Barbie und Oppenheimer rauskamen, also Barbenheimer, und haben immer gesagt so, 2 Filme, die nichts miteinander zu tun haben, die sich aber trotzdem befeuert haben. Deshalb, wenn die Leute jetzt 4 bis 5 Mal 4-3 geguckt haben. Gibt es dann noch andere deutsche Filme? Und du darfst natürlich auch österreichische nehmen, die Leute jetzt unbedingt gucken sollen, die in nächster Zeit rauskommen, die du gerade gesehen hast, die du unbedingt empfehlen willst.
Also ja, wir haben schon kurz drüber geredet. Also Rose von Markus Schleinzer finde ich echt empfehlenswert. Also ich habe den wirklich auch so einen geilen Humor teilweise. Also den finde ich wirklich, wirklich cool. Deutsche Filme, die jetzt rauskommen, müssen jetzt nur mal kurz überlegen. Ja, auch der schon, falls man ihn noch nicht gesehen hat, auch der schon erwähnte In die Sonne schauen. Also auch unabhängig von der Freundschaft zur Mascha, finde ich den wirklich, wirklich ganz, ganz toll. Bin wirklich begeistert gewesen. Ja, was gibt's noch?
Sonst empfehle ich noch einen.
Empfehl du nur einen.
Weil ich jetzt gerade auch gestern oder vorgestern in der Weltpremiere eines österreichischen oder halb österreichischen Films war. Die Blutgräfin von Ulrike Oettinger.
Ja?
Ich fand ihn fantastisch,
okay.
Weil der so wunderbar, also der hat diese Todessehnsucht von Wien.
Okay.
Also die Hälfte des Films ist einfach, es wird vorgetragen, was wahrscheinlich in irgendwelchen Museumsheftchen steht über bestimmte Gebäude und Gruften und so. Die haben alle makabren Orte dieser Stadt gefunden und dort gedreht mit Vampiren, die da hochkommen in wahnsinnigen Kostümen. Gleichzeitig ist das vollkommen albern mit Musikauftritten von Conchita Wurst.
Und okay, geil.
Also ich habe...
jetzt fällt mir noch einer ein. Der ist mir nur empfohlen worden. Wärmstens empfohlen worden. The Loneliest Man in Town. Der hat auch, hast du den schon gesehen? Der hat auch Wettbewerb.
Den sehen wir übermorgen.
Den sehen Sie übermorgen, genau. Aber ich kenne die Regisseure, also Tizio Kovi und Rainer Filmel. Die sind sehr tolle österreichische Regisseure. Also so, die haben zum Beispiel Vera gemacht, den Oscar-Beitrag damals. Und auf den freue ich mich total. Der ist mir schon von vielen Leuten jetzt ans Herz gelegt worden. Den empfehle ich somit weiter, ohne es selbst gesehen zu haben.
Super. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, gerne. Danke. Danke fürs Gespräch.
Ciao.